SRF 3.
"50.000 Migranten sind 2016 illegal in die Schweiz eingereist. Die meisten kamen via Tessiner Südgrenze. 13% aller Treibhausgasemissionen in Europa speichern die Wälder. Dieser Anteil ließe sich noch steigern, berechnen Wissenschaftler. Viele EU-Beamte und Politiker wechseln irgendwann in die Privatwirtschaft. Heikel, sagen dazu Antikorruptionsfachleute. Und das Wetter bleibt heute noch nass, morgen wird's aus Westen dann freundlicher." Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Deutlich mehr Migranten sind im letzten Jahr illegal in die Schweiz gekommen. Das zeigen die neuesten Zahlen der Grenzwache. Viele dieser Menschen konnten oder wollten aber gar nicht in der Schweiz bleiben. Elmar Plotzer.
Die Bilder von Bahnhöfen und Parks in Como und Mailand, wo viele Flüchtlinge notdürftig kampieren mussten, sie waren im letzten Sommer sehr präsent. Und so erstaunt es nicht, dass viele dieser Menschen versuchten, weiterzureisen. Fast 50.000 Mal hat das Schweizer Grenzwachkorps im letzten Jahr eine illegale Einreise in die Schweiz registriert. Ein großer Teil der aufgegriffenen Personen kam aus afrikanischen Ländern wie Eritrea, Gambia, Guinea, Nigeria, Äthiopien und Somalia. Am deutlichsten war diese Einwanderung an der Tessiner Südgrenze zu spüren, wo viele Migranten per Bahn von Italien her anreisten. Einen Anstieg verzeichnete man aber auch in Brieg, wo Nachtzüge aus Italien ankommen. Verglichen mit den Vorjahren gab es 2016 einen deutlichen Anstieg bei den illegalen Einreisen, wie die Zahlen des Grenzwachkorps belegen. Allerdings ist gleichzeitig auch die Zahl der Rückweisungen stark angestiegen. 27.000 Mal haben die Grenzwächter eine Rückweisung an der Grenze vorgenommen. Eine Rückweisung findet etwa dann statt, wenn ein Migrant in der Schweiz gar kein Asylgesuch stellt oder wenn er weiterreisen will, zum Beispiel nach Deutschland oder Skandinavien. In solchen Fällen gilt das Rückübernahmeabkommen mit Italien. Dieses gelte es konsequent umzusetzen, hieß es von Behördenseite in den letzten Monaten immer wieder. Hilfswerke hatten allerdings immer wieder kritisiert, die Grenzwächter gingen bisweilen zu restriktiv vor. Zum Teil gäbe es auch Kommunikationsprobleme zwischen Grenzwächtern und den aufgegriffenen Migranten.
Wir gehen gleich in den Wald und erfahren, wie wichtig Europas Bäume sind und warum sie noch wichtiger für unser Klima werden könnten. Zuerst aber zu Pascal Schmitz und den weiteren Nachrichten des Morgens.
Ein Staat darf einem Terrorunterstützer das Asyl verweigern. Zu diesem Schluss ist der Europäische Gerichtshof gelangt. Es ging um einen Mann aus Marokko, der in Belgien als Mitglied einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden war. Er hatte unter anderem mit Pässen geholfen, Freiwillige in den Irak zu schleusen. Später beantragte er in Belgien Asyl. Der Gerichtshof befand, EU-Staaten könnten Flüchtlinge auch ablehnen, wenn sie nicht selber terroristische Taten begingen. Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft in den 28 EU-Staaten um 1,9% gewachsen. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Europäische Statistikamt publizierte. In den 19 Staaten mit dem Euro als Währung habe das Wachstum 1,7% betragen. Im Euroraum sei die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Ende Dezember waren laut Eurostat knapp 15,6 Millionen Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug 9,8%. Für Deutschland wird mit 3,9% die tiefste Arbeitslosenquote ausgewiesen, während sie beispielsweise für Spanien bei 18,4% lag. Das Kinderhilfswerk der UNO braucht immer mehr Geld, um den über 48 Millionen notleidenden Kindern weltweit zu helfen. In seinem diesjährigen Nothilfeaufruf bittet UNICEF die Weltgemeinschaft um Spenden von insgesamt 3,3 Milliarden Dollar. Das ist einer der größten Spendenaufrufe in der Geschichte des Hilfswerks. Alleine um Kindern im Syrien-Konflikt zu helfen, würden 1,4 Milliarden Dollar benötigt, hieß es in Genf. Zudem drohten Millionen Kinder dieses Jahr schwer unterernährt zu sein, dies vor allem im Bürgerkriegsland Jemen und im Nordosten Nigerias, wo Islamisten um die Vormacht kämpfen. Nicht übertragbare Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine Herausforderung für die Gesellschaft, vor allem finanziell. Sie machen 80% der Gesundheitskosten aus. Das sagte Gesundheitsminister Alain Berset an der 4. Konferenz Gesundheit 2020 in Bern. Die Hälfte dieser Krankheiten ließe sich durch einen gesunden Lebensstil vermeiden oder verzögern. Die Konferenz hat zum Ziel, den Austausch zwischen Bund, Kantonen und weiteren Akteuren des Gesundheitswesens zu fördern. So soll die Prävention chronischer Krankheiten verbessert werden. Denn Vorbeugen sei effizienter und günstiger als Heilen, sagte Gesundheitsminister Berset. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.326 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.0656 Franken gehandelt, der Dollar zu 99,58 Rappen. Das Wetter heute ist es meist bewölkt und es regnet immer wieder. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1200 und 1700 Metern. Morgen ist es zunächst im Osten noch nass, aus Westen wird es wieder freundlicher. Im Süden fällt nur wenig Regen und die Sonne zeigt sich vor allem morgen zeitweise. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad.
Info 3 Mittag.
Täglich werden in den tropischen Regenwäldern Bäume abgeholzt. Übertrieben gesagt, wird uns damit täglich ein bisschen Schnauf geraubt. Denn wir wissen es, Wälder sind Klimaschützer. Bäume nehmen aus der Luft CO2 auf und geben Sauerstoff ab. Zudem kühlen Wälder die Luft und wirken so wie überdimensionierte Klimaanlagen. Das heißt, eigentlich müssten wir Menschen die Finger von den Wäldern lassen. Eine Studie, die sich mit den europäischen Wäldern auseinandergesetzt hat, kommt nun zum Schluss, dass der europäische Wald eine noch viel größere Rolle spielt als bisher angenommen. Anita von Mond von unserer Wissenschaftsredaktion, Sie haben sich diese Studie angeschaut. Was haben die Wissenschaftler denn genau herausgefunden?
Sie betonen, diese Forschenden von der holländischen Universität Wageningen, zunächst einmal, dass die Wälder schon heute 13% aller Treibhausgasemissionen der EU Jahr für Jahr aus der Luft holen und einlagern in ihrem Holz. Und neu haben sie nun berechnet, dass diese klimaschonende Wirkung der europäischen Wälder man noch deutlich steigern könnte. Also sie haben sehr aufwendige Berechnungen gemacht und kommen zum Schluss, bis zum Jahr 2030 könnten die europäischen Wälder sogar bis zu 20% der gesamten EU-Treibhausgasemission speichern.
Das ist interessant. Und wie könnte das geschehen? Wie könnte sich dieser Wert steigern?
Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen, je nach Gegend sind die etwas unterschiedlich. Climate Smart Forestry nennen die Forscher das, klimaschlaue Forstwirtschaft. Also das beginnt mit dem Pflanzen von neuen Wäldern. Für die kleinräumige Schweiz jetzt zum Beispiel wäre das nicht sinnvoll, aber Deutschland zum Beispiel will neue Wälder pflanzen für den Klimaschutz künftig. Dann sollte man auch die richtigen Wälder und Bäume pflanzen, also keine Fichten im Flachland in unseren Breitengraden, die vertragen Dürre schlecht, sondern klimaangepasster wären Eichen und Föhren. Wichtig ist ebenfalls, dass man die richtigen Bäume abholzt, also alte, gesunde Bäume soll man unbedingt stehen lassen, denn die lagern, haben schon viel CO2 eingelagert. Und wenn man dieses Holz verbrennt, gelangt viel vom klimaerwärmenden CO2-Gas an die Luft, was kontraproduktiv ist. Und allgemein sinnvoll ist es, noch mehr mit Holz zu bauen, damit CO2 möglichst lang gespeichert bleibt und auch CO2-intensive Baumaterialien wie Beton und Stahl vermehrt durch Holz zu ersetzen.
Wäre denn denkbar, dass Länder mit viel Wald sich das künftig auch anrechnen lassen könnten und so ihre CO2-Bilanz aufpolieren könnten?
Ja, jetzt bei der Umsetzung der Klimaziele von Paris für die Zeit 2020 bis 2030, die ist jetzt ja im Gang, da ist Wald als CO2-Speicher in der EU anrechenbar, wenn ein Land entsprechende neue Maßnahmen plant. Für waldreiche Länder wie Schweden, Finnland, Österreich oder Polen ist das attraktiv. Aber damit die Ursache der heutigen Klimaerwärmung nicht vergessen geht, nämlich unser menschlicher CO2-Ausstoß, der muss zurückgehen. Deshalb darf man Kompensationsmaßnahmen über den Wald nur zu einem relativ kleinen Anteil anrechnen.
Besten Dank für diese Informationen. Das sind interessante Erkenntnisse. Was nehmen wir mit? Finger weg von alten, gesunden Bäumen. Das war Anita von Mont von der SRF Wissenschaftsredaktion.
Info 3 Mittag.
Das ist nichts Ungewöhnliches. Ein Politiker scheidet aus dem Amt und kümmert sich dann nicht um das Enkelkind, sondern führt seine Karriere weiter, und zwar zum Beispiel in der Privatwirtschaft oder in einer Lobbyorganisation. Interessenkonflikte sind da nicht ausgeschlossen. Nun zeigt eine Studie von Transparency International, fast jeder dritte EU-Parlamentarier und gar jedes zweite Kommissionsmitglied hat so die Seiten gewechselt. Oliver Washington in Brüssel. Wann ist ein solcher Wechsel denn problematisch?
Stellen Sie sich vor, ein früherer Kommissar oder eine frühere EU-Parlamentarierin eignet sich während der Zeit bei der EU Wissen an und er oder sie kann sich auch ein Netzwerk anlegen und dann wechselt er oder sie zu einem Unternehmen und kann dort eben dieses Wissen oder auch dieses Netzwerk abrufen, darauf zurückgreifen. Die Folge, das Unternehmen hat einen Vorteil gegenüber Konkurrenten, das ist problematisch, das ist das eine, und das andere, das Bild, das durch solche Wechsel abgegeben wird, es kann leicht der Eindruck entstehen, dass die EU und die mächtigen Konzerne alle unter einer Decke stecken, und spätestens seit Donald Trump wissen wir, dass damit bestens Stimmung gemacht werden kann und gegen das sogenannte Establishment, und dass das bei vielen offensichtlich auch gut ankommt.
Gibt es denn viele EU-Abgeordnete und Kommissare, die nun tatsächlich in solch problematische Positionen gewechselt haben?
Also die Leute von Transparency International wissen nicht bei allen, in welche Positionen sie dann genau bei den Unternehmen gewechselt haben, aber sie haben schon verschiedene sehr problematische Fälle aufgelistet. Der bekannteste ist sicher José Manuel Barroso, der frühere Präsident der EU-Kommission, arbeitet nun in leitender Funktion für das amerikanische Finanzunternehmen Goldman Sachs. Das ist eigentlich bestens bekannt. Darüber hinaus vielleicht zwei weitere Beispiele von EU-Parlamentariern. Holger Kramer, ein früherer deutscher Liberaler, saß während 10 Jahren im EU-Parlament, hat sich dort intensiv mit Abgaswerten für Autos beschäftigt. Nun ist er Lobbyist für Opel. Oder ein anderes Beispiel Sharon Bowles, eine Liberale aus Großbritannien. Sie präsidierte den Wirtschafts- und Finanzausschuss im EU-Parlament. Einige Monate nach ihrem Ausscheiden aus dem Parlament war sie für die Londoner Börse tätig. Das zwei doch sehr problematische Beispiele.
Hat denn Transparency International, also das ist eine Antikorruptionsorganisation, hat die denn einen Verbesserungsvorschlag?
Also sie fordert, die Organisation fordert, dass nach dem Abgang aus der Kommission oder aus dem Parlament längere Übergangsfristen gelten sollen für neue Jobs, speziell wenn es um Lobbyaufgaben geht. Die EU-Kommission hat bereits solche Fristen, aktuell gelten 18 Monate, und im Nachgang zur Affäre rund um Barroso und Goldman Sachs hat der aktuelle Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auch bekannt gegeben, dass diese Fristen verlängert werden sollen. Das Parlament aber kennt solche Regeln, solche Fristen überhaupt nicht. Das ist doch eher erschreckend, und dort scheint es auch keine Bestrebungen zu geben, hier etwas daran zu ändern.
Besten Dank, das waren Informationen direkt aus Brüssel von Oliver Washington. Und das war Info 3, kompakt in einer Viertelstunde. Im Netz gibt es uns unter srf.ch/news. Im Studio heute Nina Gigax und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.